Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Werner Schoninger. Herzlich willkommen. Royaler Glanz in Berlin. Das tut vielleicht ganz gut in der Corona-Krise. Corona ist schließlich auch verantwortlich dafür, dass der dreitägige Staatsbesuch des niederländischen Königspaares erst jetzt stattfindet. Eigentlich wollten König Willem-Alexander und Königin Maxima schon im vergangenen Jahr nach Deutschland kommen. Und der genaue Ablaufplan wurde nicht veröffentlicht, um größere Ansammlungen von Fans des Königspaares zu vermeiden. Unsere Reporterin Oda Tischewski fasst den ersten Tag des Besuchs zusammen.
Zunächst sah es so aus, als fiele der Auftakt buchstäblich ins Wasser. Beim Empfang durch den Bundespräsidenten im Schloss Bellevue waren die Schirmträger gut beschäftigt, um vor allem Königin Maxima nicht im Regen stehen zu lassen. Nach kurzer Visite bei Frank-Walter Steinmeier und militärischem Aufgebot machten sich beide Staatsoberhäupter und ihre First Ladies auf den Weg ins Anne-Frank-Zentrum. Die Bildungsstätte in Berlin-Mitte ist Partnerprojekt des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam. Im Anschluss legte das Königspaar an der zentralen Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft unter den Linden einen Kranz nieder. Und langsam zeigte sich auch das Wetter von seiner gastfreundlicheren Seite. Für den ein oder anderen Passanten ergab sich da eine einmalige Gelegenheit.
Ich bin hier mit Ferien, mit Urlaub. Und es ist eine Surprise eigentlich. Ich habe unseren König nicht gesehen in Holland, nie gesehen. Ich denke, dass eigentlich jedem Holländer ein Royalist ist, ein Monarchist. Da war etwas Skandalen in letzter Zeit, aber jetzt ist das ganze Volk es wieder vergessen. Wir lieben es zu viel, denke ich.
Eigentlich sollte der Staatsbesuch als krönender Abschluss einer Reihe von Kurzvisiten in allen deutschen Bundesländern schon im Juni 2020 stattfinden. Corona erzwang eine Verschiebung. Und auch diesmal sorgte die Pandemie dafür, dass das sonst obligatorische Bad in der Menge ausfallen musste. Erst am Nachmittag gab es die Möglichkeit, Willem-Alexander und Maxima, letztere im weißen Kleid mit abstraktem Muster und passendem Kopfschmuck, wirklich aus der Nähe zu sehen. Gemeinsam mit Berlins regierendem Bürgermeister Michael Müller durchschritt das royale Paar das Brandenburger Tor. Die etwa 200 Schaulustigen waren allerdings aus ganz unterschiedlichen Gründen da.
Wir sind hier schon ein paar Tage und gestern haben wir gehört, sie kommen hier. Da haben wir gesagt, ja, da müssen wir auch.
Wir haben das halt mitbekommen und wollten deswegen einmal schauen, was hier so los ist.
Jo, wo ist Merkel?
Wir haben in NRW heute den ersten Ferientag und sind zufällig hier, aber nicht wegen der Königin. Aber es ist trotzdem nett, das hier zu sehen.
Ich will an den Potsdamer Platz und stecke hier fest.
Die finde ich total sympathisch. Die wirken immer so bodenständig. Ich weiß nicht, also die sind mir wirklich also am Herzen.
Es war jetzt gerade eigentlich Zufall. Ich bin jetzt hier lang spaziert, habe mich schon gewundert, warum hier so viel Polizei ist. Dachte ich so, bleibst du stehen. Ich meine, das hat man ja nicht alle Tage, ne?
Dem Gang durch Berlins Wahrzeichen folgte ein Besuch im Roten Rathaus und der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Mit einem Staatsbankett im Schloss Bellevue endet der erste und protokollarisch wichtigste Tag des Besuchs. Morgen und übermorgen werden die Themen Wirtschaft und Kultur sowie der Abschied von Bundeskanzlerin Angela Merkel im Mittelpunkt stehen.
Inforadio-Reporterin Oda Tischewski über den Besuch des niederländischen Königspaares in Berlin. Ein Mangel an Impfstoffen hat den Beginn der Impfkampagne gegen das Coronavirus gekennzeichnet. Inzwischen sieht es ganz anders aus. Es sei genug Impfstoff da, heißt es von Gesundheitspolitikern. Nach den Worten von Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche gibt es schon Probleme, genügend Impfwillige zu finden. Um mehr Schwung in die Impfkampagne zu bringen, fordern einige Ärzte ein Ende der Corona-Maßnahmen für zweifach Geimpfte. Doch das sei momentan der falsche Weg, sagte Kaleitsche dem RBB. Die Einzelheiten hat Landespolitikreporter Sebastian Schöbel.
Das Verhältnis zwischen Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche und der Kassenärztlichen Vereinigung ist, vorsichtig gesagt, kompliziert. Immer wieder hatte es in der Vergangenheit Streit gegeben, ob bei den Impfzentren, den Corona-Teststellen oder insgesamt bei der Pandemiebekämpfung des Senats. Das hört man Kaleitsche dann auch an, als sie vom RBB auf den neuen Vorschlag von Andreas Gassen, dem Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, angesprochen wird.
Also Herr Gassen sagt jeden Tag neue Dinge.
Gassen hatte via Bild-Zeitung das Ende aller Corona-Maßnahmen für vollständig Geimpfte gefordert. Kaleitsche lächelt bemüht. Vollständig Geimpfte hätten bereits jetzt viele Vorteile, sagt sie. Weitere Schritte werde man dann auf Bund-Länder-Ebene besprechen. Ihre Sorgen liegen derzeit aber ohnehin woanders, sagt Kaleitsche.
Wir sind gerade in einer Phase, ehrlich gesagt, wo das Impfangebot nicht mehr so stark angenommen wird. Deswegen müssen wir jeden Einzelnen einladen und auch ja, regelrecht bitten, sich impfen zu lassen, weil der Impfschutz nicht nur ein individueller Schutz ist, sondern ein Schutz für alle. Also Motivation, Impfen ist aus meiner Sicht momentan das Allerwichtigste.
So laufe die aktuelle Sonderimpfaktion des Senats mit dem Serum von AstraZeneca nur schleppend. Lediglich 100 Termine seien bislang gebucht worden, so Kalajdzic. Dennoch werde die Aktion fortgesetzt. Dann wird zur Erstimpfung mit AstraZeneca automatisch der Termin für einen anderen Impfstoff als Zweitimpfung, also Moderna oder BioNTech, mitgebucht. Diese Kombination der Impfstoffe hatte die Ständige Impfkommission vergangene Woche ausdrücklich empfohlen. Allein bei den über 60-Jährigen in Berlin sind laut Kalajdzic 150.000 Menschen noch nicht geimpft. Dazu kommen Kinder unter 12 Jahren, die noch gar nicht geimpft werden können. Bis zur Herdenimmunität mit 80% Durchimpfung sei es also noch ein weiter Weg, so die Senatoren. Umso problematischer ist es laut Mario Chaya, dem Präsidenten des Berliner Roten Kreuzes, dass einige Menschen in der Ferienzeit Impftermine ohne Absage ungenutzt lassen.
Das ist ziemlich unsolidarisch denen gegenüber, die schnell einen Termin haben wollen. Und ich denke, wir müssen so langsam über eine Impfschwänzerabgabe nachdenken. Ich denke an 25 bis 30 Euro, die man nehmen müsste für den Aufwand, den wir haben.
Doch Kalajdzic lehnt auch diesen Vorschlag ab. Das betreffe in Berlin nur 1-2% der Impftermine, so die Senatoren. Zudem gäbe es für ein Impfschwänzer-Bußgeld bislang keine rechtliche Grundlage.
Berlins Gesundheitssenatorin ist gegen eine Abgabe für sogenannte Impfschwänzer. Und wir wissen ja inzwischen, auch die Bundesregierung hat sich gegen Sanktionen entschieden. RBB-Landespolitik-Reporter Sebastian Schöbel berichtete. Und wie sieht es eigentlich in Brandenburg aus? Hier ist die Quote der Impfschwänzer höher als in Berlin, sagen die Hausärzte. Und das sorgt für Chaos. Die Impfkampagne wird dadurch verlangsamt. Bußgelder für Impfschwänzer soll es aber auch in Brandenburg nicht geben, so Gesundheitsministerin Nonnemacher. Landespolitik-Reporterin Lisa Steger zum Stand der Diskussion.
Die Probleme mit Impfschwänzern sind massiv, sagt die Potsdamer Hausärztin Astrid Tribut. Am letzten Dienstag zum Beispiel ist eine vierköpfige Familie trotz Anmeldung nicht erschienen.
Wir hatten dann 19 Uhr noch 4 Impfungen übrig, BioNTech. Und wir haben mühsam versucht, die Leute ran zu organisieren. Es war ein bisschen doof, weil es gerade der Dienstagabend und Fußball war. So dass wir dann wirklich das erste Mal auch 3 Impfungen dann vernichtet haben. Eine haben wir noch gefunden. Das war wirklich das erste Mal in der Impfzeit, dass wir gesagt haben, wir können es ja jetzt nicht ändern. Die Zeit läuft uns ja auch davon.
Denn wenn eine Ampulle einmal geöffnet ist, muss sie auch aufgebraucht werden. Der Inhalt reicht für 6 Patienten. Wenn jemand nicht kommt, kann Tribut manchmal keinen Ersatz finden, denn auf den Wartelisten gibt es viele Karteileichen.
Die Wartelisten haben wir nicht mehr, die habe ich gesagt, die kommen jetzt alle in den Müll. Wer anruft, kriegt einen Impftermin. Wir telefonieren nicht den Leuten hinterher. Nein, ich bin schon geimpft. Also wir haben dann manchmal hintereinander weg 10 Leute weggestrichen, die auf der Liste standen, die schon geimpft waren. Das kennen wir. Das kennen wir auch aus dem Impfzentrum und das kenne ich von allen Kollegen ringsum.
Der Kassenärztlichen Vereinigung zufolge werden 5-10% der Impftermine nicht wahrgenommen. Meist, weil der Patient schon woanders geimpft wurde. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach wünscht sich Bußgelder für Impfschwänzer. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher ist strikt dagegen.
Mein Petitum ist immer gewesen, die Leute zu überzeugen davon, dass Impfen unglaublich sinnvoll ist, dass sie sich für ihre eigene Gesundheit was Gutes tun, dass sie ihre Liebsten, ihre Angehörigen, aber auch für die Gesellschaft damit was Gutes tun. Aber Bußgelder halte ich für den falschen Weg.
Das Ministerium bereitet derzeit Impfaktionen, zum Beispiel in Hochschulen oder bei Festivals vor, so die Ministerin.
Einige Kommunen gehen ja da schon den Weg und überlegen sich gezielte Aktionen an Badeseen oder ich erinnere an die Impfbusse, die wir haben, dass solche Angebote ausgebaut werden und dass man niederschwellig den Impfstoff sozusagen zu den Bürgern und Bürgerinnen bringt.
So will man gezielt junge Menschen erreichen, denn bei ihnen ist die Impfquote gering. Von den Minderjährigen haben sogar erst knapp 3% schon die erste Spritze erhalten.
Inforadio-Reporterin Lisa Steger. Gut die Hälfte der Bevölkerung in der Mark ist übrigens schon einmal gegen Corona geimpft und mehr als ein Drittel haben auch schon die zweite Spritze erhalten, so das Robert-Koch-Institut heute. Methanlecks sorgen gerade für Aufregung in Brandenburg. In der Verdichterstation in Malnow, Kreis Märkisch-Oderland, wurden diese Methanlecks aufgespürt. In dieser Verdichterstation verlaufen Erdgasrohre der osteuropäischen Gaspipeline, die diese Station aufnimmt. Solche Methanausstöße seien in der Gasindustrie keine Seltenheit, behaupten die Umweltschützer. Methan gilt als klimaschädlich. Tatjana Schweizer berichtet.
Mit einer Spezialkamera spürt die Umweltschutzorganisation Deutscher Umwelthilfe Methanlecks auf der Verdichterstation in Malnow auf. Der Geschäftsführer Sascha Müller-Krenner schlägt Alarm.
Naja, es ist für uns Menschen schon gefährlich, und zwar über den Klimawandel. Methan ist neben Kohlendioxid das zweitwichtigste Klimagas, kommt zu einem ganz, ganz großen Anteil eben aus der Erdgasnutzung. Und bei solchen Stationen wie hier der Kompressorstation, wenn die nicht ordentlich gewartet werden, tritt es aus und trägt zum Treibhausgaseffekt bei.
Gascade, der Betreiber der Verdichterstation, behauptet, die Emissionen schon vorher entdeckt zu haben. Die Pressesprecherin Uta Kuhl erklärt, dass ab morgen die Verdichterstation zur Wartung stillgelegt wird.
Momentan haben wir die Emissionen schon reduziert. Es stießen mal 10 Kubikmeter pro Stunde aus. Wir sind uns da unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt klar bewusst. Und wir haben auch verschiedene Programme, die Methanemissionen zu reduzieren, auch auf europäischer Ebene.
Den wahren Wert der Methanemissionen zu messen sei allerdings sehr schwer, erklärt der Fachexperte aus dem Umweltbundesamt, Christian Böttcher.
Weil wenn man überlegt, dass in Deutschland gut 500.000 Kilometer Gasleitungen liegen, weiß man ja vorher nicht genau, wo vielleicht ein Leck auftreten kann. Also man bräuchte sehr, sehr viele Messgeräte. Und deswegen nutzen wir zur Bestimmung der Emissionen sogenannte Emissionsfaktoren. Das ist in dem Fall deutlich genauer und spiegelt halt auch die Realität besser.
Andere Problematik ist, die Daten zu Emissionen stammen aus der Industrie und werden von Behörden nicht überprüft. Das Landesamt für Umwelt antwortete auf Anfrage, es suche selbst nicht aktiv nach undichten Stellen. Zitat: Aus den geltenden emissionsschutzrechtlichen Gesetzen, Regelwerken und Vorschriften ergibt sich keine Pflicht für die Überwachungsbehörden zur Suche nach Lecks. Christian Böttcher erzählt, in den letzten 30 Jahren seien die Methanemissionen in der Gasindustrie um 40% zurückgegangen. Aber
man kann sich auf den Lorbeeren nicht ausruhen. Es gibt immer noch ein Potenzial. Und das Potenzial muss möglichst schnell ausgeschöpft werden, dass die Emissionen noch weiter runtergehen. Weil wir wollen ja auch in Zukunft Teile dieser Infrastruktur nutzen, um zum Beispiel unser Biogas, aber auch Wasserstoff oder sowas in den Leitungen zu den Menschen zu bringen, damit sie diese nutzen können.
Die EU will die Sache in den Griff bekommen und hat eine Methanstrategie entwickelt. Um die Emissionen zu verringern, sieht diese unter anderem stichprobeartige Überprüfungen von unabhängigen Instituten vor.
Methanlecks in Brandenburg, Tatjana Schweizer berichtete. Und das waren die Themen in Berlin und Brandenburg, nachzuhören auch als Podcast auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.